Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Patrick, was gibt's Neues bei dir?
Ja, ich habe die Ostertage genutzt, um The Wolf Among Us auf dem Computer zu spielen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist von Telltale Games. Die haben ja schon mit The Walking Dead so eine Umsetzung einer Comicreihe gemacht und haben das jetzt im Prinzip mit The Wolf Among Us mit dieser Fable-Comic-Reihe letztes Jahr auch gestartet. Ich hatte mir das schon vor einiger Zeit gekauft, aber bin nie wirklich dazu gekommen, mich mal in Ruhe hinzusetzen. Inzwischen gibt es auch die ersten drei Episoden. Und man spielt eben, also es basiert, wie ich schon sagte, auf dieser Fable-Comic-Reihe. Da ist es ja so, dass in unserer Welt Märchenfiguren leben. Die sind hier aus ihrer eigenen Welt hinübergeflohen, glaube ich. Den genauen Hintergrund weiß ich jetzt gerade nicht. Aber so wird da also die leben also hier ganz normal unter den Menschen. Dann entsprechend, wenn es sich eben irgendwelche nicht menschlich aussehenden Märchenfiguren handelt, auch mit so einem Zauber versehen. Und man spielt eben
oder
den...
Ja? Oder die leben auf der Farm.
Oder die leben auf der Farm, wenn die sich nicht, verzaubern oder verzaubern lassen oder ähnliches, dann gibt es auch diese Farm. Die taucht aber im Spiel eben nur so am Rande auf und man spielt den bösen Wolf, der hier eben die Rolle des Sheriffs für diese Gemeinschaft der Fabeltiere übernommen hat und geht einer Mordgeschichte nach. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Schöne Comic-Reihe. Also ich habe die ersten zwei Bände habe ich gelesen. Ist wirklich sehr schön. Das kann ich empfehlen. Spiel kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht.
Das ist aber noch nicht fertig, ne? Dritte Episode sagte.
Genau,
die weißt du, wie viele es geben wird?
Ich glaube fünf. Ich glaube in dem Auswahlmenü waren fünf drin. Bei den anderen waren es, meine ich, fünf oder sechs in der Regel.
Die Sache ist nur die, ich finde das immer schade. Die brauchen doch mittlerweile sehr lange. Ich hatte das Gefühl, Walking Dead Staffel 1 war irgendwie schneller komplett da. Und Staffel 2 ist ja auch schon, läuft gerade, will ich unbedingt spielen, aber ich warte einfach mal, bis das ganze Zeug fertig ist. Und ja, allein schon wegen des Erfolgs von Walking Dead, muss ich sagen, ist eigentlich das Spiel so ein Muss, würde ich auch gerne testen, aber ich glaube, ich halte mich noch zurück, bis es vollendet ist.
Ja, ich hatte die erste Episode auch schon mal gespielt gehabt und habe dann jetzt sozusagen gesagt, ich mache einfach nochmal von ganz vorne, um wirklich nochmal alles mitzukriegen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, im Schnitt liegt man so bei alle zwei Monate für Walking Dead den zweiten Teil und dem ersten Teil jetzt The Wolf Among Us, immer so im Wechsel circa. Jeden Monat für beides eine neue Folge. Ja. Und was ganz interessant ist für die, die diese Spiele nicht kennen, ich meine, es gibt ja immer noch das The Walking Dead, die erste Staffel, wenn man so will, zum Testen oder zum Ausprobieren. Was interessant ist schon, dass es Entscheidungen im Spiel gibt, die auch ihre Konsequenzen haben, mehr oder weniger. Also man kriegt am Ende jeder Episode angezeigt, wie viel Prozent der Spieler haben die Person leben lassen, sich für diese Person entschieden, für den Weg entschieden und das ist schon nicht uninteressant. Und wenn es nur eine Illusion ist, aber das kennen wir ja vom Rollenspiel.
Okay, Matthias, was gibt's denn bei dir Neues?
Ich habe mich letztens ich habe meinen 3DS wieder rausgekramt und muss nur weiterhin sagen, das ist eine der besten Anschaffungen der letzten Jahre, gebe ich zu. Ich habe Fire Emblem gespielt, jetzt bin ich gerade bei Bravely Default. Zwei sehr merkwürdige Titel, aber dahinter verbergen sich zwei sehr exzellente Rollenspiele, muss ich sagen. Und da habe ich so viel Spaß mit wie bei, ich gebe zu, wenigen normalen Computerspielen. Da setze ich mich doch sehr gerne jetzt auf die Couch oder in den Sessel und hole meinen alten oder neuen großen Gameboy raus. Großartige Sache, kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es ja noch die Zelda-Titel mit dabei, die waren auch eigentlich sehr gut. Beziehungsweise ich brauche noch Ocarina of Time, das 3D-Remake, da freue ich mich drauf. Mögen eine Handvoll Titel sein, aber jetzt gerade Fire Emblem und Bravely Default, dahinter verbergen sich dann direkt Rollenspiele, die Stunden um Stunden verschlingen können. Hat sich sehr gelohnt, kann ich nur empfehlen.
Okay. Dann komme ich zu meinen Sachen. Ich habe die Arbeiten an dem Gaslichtband abgeschlossen. Er ist jetzt in der Druckerei und wenn alles gut läuft, erscheint er auch zur RPC. Ich habe festgestellt, dass Redakteursarbeit für ein Rollenspielprodukt sehr viel Arbeit ist. Dafür glaube ich aber, dass wir ein sehr gutes Buch fertig bekommen haben. Also ich bin eigentlich darauf sehr stolz, was wir da gemacht haben. Und das wird, denke ich, alle Leute befriedigen, die sich mit dem Thema viktorianisches Rollenspiel beschäftigen wollen und natürlich mit dem Cthulhu-Mythos. Außerdem lese ich gerade ein wenig Over the Edge, ein Rollenspiel von Jonathan Tweet und Robin D. Laws. Das ist schon ein bisschen älter und auch das sieht sehr interessant aus. Und da habe ich nebenbei dann nochmal The Prisoner laufen lassen und stelle immer wieder fest, wie merkwürdig diese Serie doch war. Hat die einer von euch mal gesehen?
Nee.
Okay. Unglaublich gut. Habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erwähnt.
Ja, hast du. Das kommt mir auch bekannt
richtig,
vor.
Richtig merkwürdig. Und das Ende der Serie war so merkwürdig oder es war so ungewöhnlich, dass Patrick McGoohan aus England flüchten musste, weil die Leute ihm hinterhergelaufen sind und nicht verstanden haben, worum es überhaupt geht. Das war sehr schön.
War das der mit der Insel?
Das war das mit der Insel, ja.
Alles klar, genau. Okay. Das, genau, wo die alle Nummern haben und ja, das hört genau, sich schon...
Genau, Nummer 6 heißt das Ganze auf Deutsch.
Ja, gefunden, ja.
Ganz, ganz großartig. Gibt auch ein Remake, was sehr schlecht sein soll, auch wenn Ian McKellen die Nummer 2 spielt. Aber naja, gut, man weiß ja, dass es das Original gibt und das gibt es auch mittlerweile wieder auf DVD. Das ist eine super Sache, also das lohnt sich. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar hat Patrick seine Kontakte spielen lassen und wir konnten schon an ein Spiel aus der Narrativa-Reihe herankommen.
Das klingt so, als hätte ich hier groß getrickst, das ist uns angeboten worden. Also, vielen Dank.
Alles unter der Hand.
Vielen Dank an der Stelle schon mal an Ulysses im Vorfeld.
Ja, und André Wiesler, ne, der uns das Ganze dann hat zukommen lassen. Das ist wirklich sehr freundlich gewesen. Und,
als PDF wir haben muss man als... vielleicht dazu sagen. Wir reden ja noch gut. Über den Preis, nicht das...
ja, die Edelausgabe, ja, das wäre natürlich sehr interessant gewesen. Aber wir haben das PDF bekommen, das hat uns aber gereicht, um zu spielen. Und als erstes haben wir Montségur getestet. Ein Spiel, bei dem man eine Gruppe von Katharern spielt, eben in Montségur, die von den Kreuzrittern belagert werden und dann dem Erdboden gleichgemacht wird. Denn alle Katharer waren Heretiker und der Papst hatte befohlen, sie umzubringen. Oder, wie man im Laufe des Spiels sieht, könnten die Leute auch von ihrem Glauben abschwören und so dem Scheiterhaufen entkommen. Aber gut. Patrick, erzähl doch erstmal, was ist in dem Spiel eigentlich alles dabei? Also
man bekommt natürlich ein Regelheftchen, wie es üblich bei sowas ist. Es gibt Spielkarten es gibt vorgefertigte Charaktere, die dann auch auf so kleinen Täfelchen da drauf sind mit einer sehr kurzen Beschreibung und jeweils 3 Fragen, die man im Laufe des Spiels über diesen Charakter beantworten soll. Es gibt sogenannte Szenenkarten, die geben einen gewissen Flair mit in eine Szene oder bieten die Möglichkeit, wenn man eine Szene ausschmückt, bestimmte Sachen dort mit zu integrieren, Fackeln in der Nacht, der eisige Geschmack des Blutes oder wie so ähnlich hieß. Also solche Beschreibungen, die da quasi mitgenommen werden können als Anregung, wenn man eine Szene baut. Und es gibt Handlungskarten, da sind bestimmte Gegenstände oder Personen drauf, die man auch benutzen kann, um eine Szene etwas auszuschmücken. Dazu gibt es einen Spielplan, der den Ablauf der Geschichte und des Spiels ein wenig darstellt. Und in der fertigen Version, die man dann später ja auch kaufen kann, also in der gedruckten, in der Box, bekommt man dann noch ein Holzkreuz dazu, das immer den aktiven Spieler anzeigt, sowie eine Figur, um zu zeigen, wo man sich gerade im Spiel befindet. Ich glaube, das war es soweit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Das Spiel kommt dabei völlig ohne Würfel aus, also die Mechanik funktioniert dann also wirklich sehr erzählerisch. Da kommen dann nochmal diese Szenenkarten vor, denn wenn man zum Beispiel eine Szenenkarte hat wie ein Schmerzensschrei oder so etwas und ein anderer Spieler erzählt gerade etwas, wo jemand aufschreit, dann könnte ich jetzt, weil ich diesen Schmerzensschrei habe, von da an die Erzählung weiterführen. Das funktioniert so ein bisschen wie bei dem Spiel Es war einmal, wenn da jemand erwähnt, dass eine Prinzessin in einem Turm lebte und Matthias hat jetzt den Turm auf der Hand, dann kann er von da an weitererzählen, was mit der Prinzessin in diesem Turm passierte.
Oh, und in guter Anlehnung an Es war einmal, habe ich diese Karten nicht einmal in Verwendung gesehen.
Wir haben aber auch nicht
Gute Idee,
durchgespielt.
dennoch.
Aber ich hätte sie einmal verwenden können.
Ja,
Aber
das
gut.
hängt aber auch natürlich mit dem Begriff zusammen. Einige sind schwerer, einige leichter zu benutzen. Das ist,
Das ist richtig,
das
ja.
kommt damit ins
Vielleicht
Spiel.
beschreiben wir aber erst
Aber
nochmal, wie das Spiel generell funktioniert,
genau,
bevor
wie ist denn
wir
der
in so.
Ablauf?
Ja, ich kann mich gerne mal ganz naiv daran versuchen, denn es war mein erstes Mal mit einem Erzählspiel, einem sogenannten. Und wobei, wenn man jetzt, es war einmal, dann habe ich tatsächlich im Grunde auch schon mal ein Erzählspiel gespielt, ne, mit es war einmal. Ja, hier gibt es ein paar mehr Mechanismen. Hauptsächlich eigentlich, dass die Leute sich unter mehreren Charakteren entscheiden können. Das heißt, am Anfang kriegt jeder, ist das immer so, Daniel? Ich nehme an, jeder drei Charaktere.
Das hängt davon ab, wie viele
Patrick hat die
Spieler.
Regeln
Das
gelesen.
hängt
Ach
davon ab,
so,
wie viele
okay.
Spieler sind. Es werden immer drei Charaktere entdeckt und dann geht's reihum und jeder sucht sich immer einen davon aus und es wird dann der nächste wieder aufgedeckt. Und so hat jeder im Prinzip mehrere Charaktere vor sich liegen, von denen einer aber als Hauptcharakter deklariert wird.
Genau, das kommt dann nach dem Prolog, dann entscheidet man sich für einen. Da wurde schon erwähnt, auf den Karten ist relativ wenig Information drauf, aber da sind eben diese drei Fragen, die beantwortet sollen und die vielleicht, mit denen man sich selber, glaube ich, diesen Charakter wirklich im Detail beschreiben kann. Ansonsten kommen die alle mit einem relativ, ich sag mal, einfachen Satz. Ich glaube, ein gutes Beispiel war der Jägersmann, den ich da hatte. Das war einfach ein junger Knabe aus dem Nachbardorf, der gerne mit Pfeil und Bogen auf die Jagd geht. Das steht dann da drauf. Also mehr auch wirklich nicht. Bei anderen steht noch vielleicht eine Familienverknüpfung dann da drauf. Das ist die Frau von dem oder der Sohn oder die Schwester von dem und dem. Solche Verknüpfungen sind manchmal dabei. Ja, und im Grunde besteht dann. Entscheidet man sich am Anfang einer Szene, ist ja klar, wer ist der Spielleiter in Anführungszeichen, der beschreibt die Szene, abhängig dann, in welchem Akt ich mich befinde. Und dann kann er sogar entscheiden, welcher der anderen Charaktere nun mit ihm in dieser Szene mitspielen wollen. Und was für mich dann auch relativ neu war, dass man so eine Szene, da man dem Spielleiter jetzt ja auch nicht so viel zumuten will, dass man relativ zügig auf den Punkt kommt. Man beschreibt dann eben auch direkt, ja, wir befinden uns jetzt am Sterbebett des Herrn so und so. Vielleicht, ich glaube, das wurde einem freigestellt. Dann sagen wir vielleicht noch, ja, ich will gern, dass die Szene sich so und so entwickelt. Musste man aber gar nicht. Und dann entscheidet man sich vielleicht, ich will, dass du den und den Charakter mitnimmst. Ich will, dass du mit dem und dem Charakter präsent bist. Und im Grunde spielt man dann die Szene aus, ohne dass man so wirklich weiß, worauf wollen denn vielleicht jetzt die anderen Charaktere hinaus? Es gibt dann, das Spiel setzt allerdings manchmal, was heißt manchmal? Eigentlich immer. In jedem Akt gibt es dann so Maxime, wie die Charaktere mehr in die Bredouille reiten. Die sollen jetzt Ärger haben, oder die Invasion hat stattgefunden und schildere Ereignisse während dieser Belagerung, wenn die halbe Burg Hunger leidet. Und solche Maxime gibt es dann manchmal und dann dürfen sich die Leute solche Szenen ausdenken. Ja, und im Grunde geht es dann bis zum großen Finale, in dem man sich dann entscheidet, wird man als Heretiker gebrandmarkt oder nicht. Wobei dann entscheidet nochmal ein Spielmechanismus, ob man da wirklich drauf geht oder nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, nur begrenzt. Also man muss, wie ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir haben es jetzt nicht bis zum Ende geschafft an dem Spielabend. Aber so wie ich das gesehen hatte, ist das eine Entscheidung, die sich durch den Lauf der Geschichte ergibt. Also je nachdem, wie man seinen Charakter vorher auch im Glaubensding ausgerichtet hat, ist das sozusagen die logische Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, ob man nun auf den Scheiterhaufen landet oder einer der Glücklichen ist, die vielleicht noch lebend davonkommen. Wobei glücklich relativ ist, wenn man für seinen Glauben stirbt und darum nicht in der Hölle landet, ist das ja auch sehr positiv.
Ich meine, vom Thema her, das muss natürlich auch noch sagen, also das Ganze basiert natürlich dann tatsächlich auf diesem wahren Ereignis. Das ist eben auch sehr schön. Das Setting finde ich eben auch sehr ansprechend. Also das Geheimnis der Katara existiert ja sozusagen bis heute. Also es gibt beispielsweise auch eine Karte, wo dann irgendwie der Heilige Gral drauf ist, weil dann vermutet wurde, dass die Katara möglicherweise irgendwie eine Reliquie haben von besonderer Macht oder sowas und der Papst deswegen gegen sie vorgegangen ist und solche Sachen. Das ist eben sehr spannend. Und man bekommt dann auch im Laufe des Spiels, je nachdem, in welchem Akt man sich befindet, immer etwas mehr Informationen über den Glauben der Katara oder eben Montségur, den Ort, wo das Ganze spielt. Ja, wie gesagt, wir haben es leider nicht ganz bis zu Ende geschafft. Das heißt also, unsere Meinung kann noch nicht ganz komplett sein, aber wir haben zumindest die Mechanik kennengelernt und auch den Ablauf des Spiels. Das reicht also schon, um sich darüber mal zu unterhalten. Und ja, Patrick, wo würdest du denn ansetzen? Was hat dir gefallen?
Also ich
Was hat dir
finde,
nicht gefallen?
das Setting an sich ist schon mal ziemlich genial, finde ich. Ich meine, ich mag sowieso so religiös angehauchte Geschichten. Und da jetzt so eine Belagerungssituation, wo es am Ende darum geht, seinen Glauben aufzugeben oder nicht, fand ich von Anfang an interessant. Und als ich das Buch dann gelesen hatte, auch eine sehr interessante Geschichte. Ich
Es
habe
ist wirklich sehr konfliktreich, das ist sehr schön. Also die Belagerung an sich, das ist wirklich gut gemacht.
Ich habe dann, als ich mir das Regelwerk angeguckt hatte, gefragt, wie soll das überhaupt funktionieren? Also wie kriegt man da eine Story hin? Und ich muss sagen, als wir angefangen haben zu spielen, war ich sehr überrascht, wie schnell das dann doch sehr einfach ging. Also anders als ich vergleiche es jetzt einfach mal mit Fiasco, weil da, glaube ich, eine sehr große Ähnlichkeit ist. Auch da geht reihum, wer eine Szene beschreibt. Ich weiß gar nicht, hatten wir zu Fiasco schon eine Folge? Wenn
Nein,
nicht,
hatten wir nicht.
können wir es ja irgendwann nochmal nachschieben. Ansonsten müsst ihr damit leben, dass ich das jetzt einfach immer damit vergleiche. Also jeder beschreibt eine Szene und bei Fiasco ist es ja so, da gibt es einen Mechanismus mit diesen Würfeln, ob die entscheidet, ob die Szene gut oder schlecht für diese Person ausgeht. So grob zusammengefasst. Und das gibt es hier in dem Sinne gar nicht. Das heißt, derjenige, der erzählt, entscheidet im Prinzip auch, wie die Szene ausgeht. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass das bei uns sehr gut funktioniert hat, dass es einfach so einen Erzählfluss gab und sich auch eine Geschichte gebildet hatte, soweit wir das gespielt haben, auch mit durchaus schon konfliktträchtigen Linien mit der Frage von Verrat in Anführungsstrichen in den Gruppen. Den Leuten, die den Glauben etwas stärker ausleben, denjenigen, die sie etwas leichter auslegen und den paar Leuten, die sich fragen, ob es nicht sinnvoller ist, sich den Kräften draußen zu ergeben. Also das hat sich, finde ich, sehr gut und sehr schnell entwickelt. Was ich ein bisschen schwierig fand, weil also manchmal diese Szenenkarten, da hat Matthias ja gerade schon den Einwurf gemacht, sie sind kaum sozusagen zum Einsatz gekommen. Ich glaube, da hätte man vielleicht auch noch gucken müssen, was sonst noch darunter ist und ob sich das im Laufe des Spiels noch entwickelt. Aber so dieses Erzählrecht abzunehmen, ist bei uns bis zumindest mit diesen Karten nicht gekommen. Auch diese Handlungskarten hatten wir bisher nicht eingesetzt. Aber ich glaube, da hattest du eine, Daniel, die ganz nett eigentlich erschien.
Da waren schon brauchbare Sachen dabei. Also, ihr hattet, glaube ich, viele Personen auf der Hand, die man dann hätte einweben können in die Belagerungsszenen und so weiter. Ich hatte die Offenbarung von Gott, der mir dann sagte, dass es gut ist zu leben oder irgendwie sowas. Und das konnte man dann so oder so auslegen. Wie gesagt, es gab noch den Heiligen Gral, das fand ich noch sehr nett als Gegenstand. Das funktioniert also schon. Die Sache ist eben nur, es ist sehr leicht von der Mechanik. Vielleicht sogar etwas zu leicht.
Ja,
Denn
ich finde auch, besonders problematisch. Du hast gerade von dem Erzählrecht gesprochen, das ja quasi dann der Spielleiter oder der mit dem Kreuz der Position hat. Und das heißt, der entscheidet eigentlich ist auch nicht unbedingt immer ein natürliches Ende der Szene vorgegeben. Das heißt, also ich fand das manchmal straucheln zu wissen, wie lange ziehen wir das Ganze denn jetzt hier noch? Wie lange soll die Szene denn laufen und vor allen Dingen, worauf soll die Szene hinaus? Weil manchmal hat man vielleicht eine gute Startidee und die entwickelt sich anders, weil auch wenn es das Erzählrecht ist, schreibe ich den anderen natürlich nicht vor, was die zu sagen haben. Und dann kann sowas gerne schon mal ausufern. Und dann ist immer die Frage, immer, wann macht man jetzt gemeinschaftlich, sagt man, okay, eigentlich, ich glaube, wir hatten jetzt ein Highlight oder das Gespräch führt jetzt zu nichts mehr.
Ich meine,
Gleich,
das muss man eben lernen, ne? Also
ja,
das ist schwierig.
aber in Kombination damit, dass es fast keine Voraussetzung für die Szene gibt. Ich habe ja wirklich komplett Freiheit. Ich sage, die Szenenbeschreibung gibt mir ja gerade mal im Idealfall, wo sie spielen könnte und dass man vielleicht den Charakter in Schwierigkeiten bringt oder dass er eben mit der Belagerung strauchelt. Und ansonsten bin ich komplett freigestellt. Das heißt, ja, man muss dann on the fly sich eben kurz überlegen, immer welche Art von Widrigkeiten kann mir denn jetzt hier passieren und vor allen Dingen, wie entwickle ich jetzt vielleicht daraus noch eine Story? Gut, dafür ist man nicht alleine verantwortlich, die anderen Charaktere sind ja mit dabei. Deswegen würde ich sagen, hat das bei uns ja auch sehr gut geklappt. Aber ich finde dennoch, dass es, also mit sehr leicht ist gut formuliert, denn es gibt ja für diese Szenen, finde ich, zu wenig bis beziehungsweise gar keine Voraussetzung. Das Drama, was wir hatten, das ist natürlich, und ich finde das dann so tragisch, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, wie nett das der Hintergrund auch ist. Und ich finde den auch sehr nett. Aber er trägt eigentlich, finde ich, seinen Teil nicht dazu bei. Ich finde, man hätte dann diese Szenen etwas stärker beschreiben können. Aber ich meine, gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Das ist ja ein Erzählspiel. Man hat also den Hintergrund, man erfährt auch pro Akt immer mehr über den Hintergrund, über den Glauben und die Burg an sich. Aber ja. Grundsätzlich hätte ich es vielleicht leichter gefunden, vielleicht auch für Einsteiger eher, wenn man ein wenig mehr so eine Szene im Detail beschrieben hätte und er sagt, okay, da steigt doch jetzt mal ein mit euren Charakteren oder vielleicht mehr Beispiele. Ansonsten wirkt man manchmal etwas verloren, zumal man dann eine Szene sich ausdenken soll und wissen muss, worauf will ich damit hinaus und wann ist sie denn beendet, wann ist das Ziel erreicht.
Also man muss wirklich schon ein Gefühl für Pacing und Framing haben. Das ist wahr. Also es ist nicht einfach. Ich glaube auch nicht, dass es für Einsteiger sozusagen sehr nützlich ist. Also, weil dann kann die Szene tatsächlich in alle Richtungen mäandern, wenn da keiner sagt, okay, jetzt ist Ende.
Ja.
Ich
Ich meine,
denke aber,
der Erzähler hat ja das Recht dazu, ne? Es
das
ist,
ist
es kommt
richtig,
nur,
ja.
es kommt nur halt manchmal nicht dazu. Vielleicht, ne, hat der eine es gerade wieder vergessen oder sagt sich auch mal gucken, wohin das führt, während die anderen vielleicht schon denken, ja, können wir jetzt nicht langsam mal Schluss machen? Wir wollen hier die anderen Charaktere sehen.
Aber da kannst du ja eben reinrufen dann als Spieler sozusagen, ne? Hey, ist das jetzt nicht ein guter Moment, um einen Cut zu machen? Und
Ja, klar.
eigentlich, wenn man, ne, wenn man sozusagen eine natürliche Einschränkung haben möchte, ich sag mal, eine Szene, die länger als 3 Minuten ist in dem Spiel, da würde ich schon langsam gucken, dass man zum Ende kommt, ne? Also ich glaube, 5 Minuten ist so das Maximum. Ich glaube, bei Fiasco heißt es auch, dass die Szenen nicht so viel länger sein sollten.
Ich glaube, bei uns fahren sie standardmäßig deutlich länger als die 3 Minuten.
Ja,
Aber ich meine.
ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir irgendwie so auf diese 5 Minuten gekommen sind. Also das hatte ich.
Schwierig, so im Nachhinein zu beurteilen. Will ich nicht drüber spekulieren. Kann gut sein. Kam mir manchmal länger vor, manchmal
Ja, dann, wenn die Szene dir
kürzer.
länger vorkam, war es schlechtes Pacing
Ja,
sozusagen, ja.
genau. Grundsätzlich sollte ich vielleicht vorausschicken, dass ich mit Erzählspielen doch sehr hadere. Grundsätzlich auch schon bei Es war einmal. Und das war hier bei dem Spiel genauso. Habt ihr vielleicht an meinen Ausführungen schon gemerkt. Das sind so meine Problematiken dabei. Dabei ist der Hintergrund so schön. Aber ich finde, hey, wenn er doch so schön ist, dann macht das doch in der Spielmechanik klar und geht etwas unter die, also hilft den Spielern ein wenig bei der Szenengestaltung auch. Ansonsten ist man ganz frei, hat eine Burg und ich meine, gut, wenn man darauf hinaus will und ich meine, Ihr spielt ja gerne lieber Erzählspiele. Ich meine, Daniel ist ein großer Fan von Es war einmal, im Gegensatz auch zu mir.
Es war einmal ist auch ein super Spiel. Also, Es war einmal hat eine sehr klare, einfache Mechanik. Die habe ich hier bei Monsieur leider vermisst, ja.
Also ich muss sagen, das Spiel versucht natürlich sehr frei zu sein, damit man es mehrmals spielen kann. Ich habe auch in so einem englischen Forum oder was auch immer einen Bericht gesehen, wo dann einer geschrieben hat, wie sich dann ein Charakter in drei Spielen völlig anders dargestellt hat. Darum kannst du natürlich keine Szenen in dem Sinne vorgeben, wie das gerade hier so gesagt worden ist. Es gibt hinten, und das fand ich ein bisschen ärgerlich, als Anhang 2, eine Beschreibung dazu, wie man das Spiel spielen soll. Und jetzt war die Zeit in letzter Zeit etwas knapp, also habe ich mir die Regeln durchgelesen. Dann kam Anhang 1, also vielleicht zum Aufbau, vorne gibt es eben die Regeln. Anhang 1 ist dann so eine Beschreibung der Welt des Mittelalters, des Glaubens und ähnliches. Also bestimmt auch interessant. Ich habe das nur mal so quer gelesen, aber von daher auch bestimmt interessant zu lesen. Ich habe es nur einfach aus Zeitgründen nicht getan und dann bin ich erst später darauf gestoßen, dass es hinten noch einen Anhang 2 gibt, in dem die erste Runde mit dem Spiel erklärt wird, wo dann auch Empfehlungen gegeben werden, wie man, was für Szenen man in welchem Akt machen soll. Also das ist schon so ein bisschen drin, aber auch das fand ich dann manchmal immer noch schwierig umzusetzen. Also ich hatte dann das Problem, diese Empfehlung, ich muss jetzt meinen Charakter, den ich gerade erst kennengelernt hatte, schon in ein moralisches Dilemma hineinbringen. Da war ich einfach noch nicht in der Lage zu, weil ich noch nicht genau wusste, was ist denn für den ein so großes moralisches Dilemma und wie kann ich das jetzt als Erster auch noch dann in diesem Durchlauf auf die Spitze treiben. Also das war dann schon ein bisschen schwierig auch. Generell finde ich, war ich wie gesagt sehr, sehr positiv überrascht, dass sich das alles so entwickelt hatte. Ich hadere auch damit, so, wie ich das am abschließend bewerten soll, wie sich der Wiederspielwert darstellt. Und da ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen eben das Problem, dass ich so ein Spiel wie Fiasco kenne, was ja schon eine Möglichkeit bietet, allein immer diesen Grundaufbau komplett verschieden zu machen. Also man spielt zwar immer in einer Kleinstadt zum Beispiel, aber die Charakterkonstellation ist von Anfang an jedes Mal so variabel, dass es völlig beliebig ist. Wir hatten am Ende ja kurz darüber diskutiert, wie beliebig das hier wird.
Ja, die Variabilität ist hart. Also das ist, ich meine, das ist eben liegt dann zwangsläufig auch am Thema. Also ich denke, dass das Ende des Spiels ist ja immer gleich. Also es geht dann eben nur die Frage, wer entkommt, wer verrät seinen Glauben und wer muss brennen.
Ja,
Das
und
macht
welche Story wird unterwegs erzählt?
genau.
Ja.
Das ist eben das Einzige, wo dann eben die Variation drin ist. Ich meine, gut, bei Fiasko endet es am Ende auch meistens in einem Fiasko. Aber der Vorteil ist dabei natürlich, dass es ganz unterschiedliche Spielsets gibt und eben der Zufall sozusagen ins Spiel kommt, wenn ausgewürfelt wird, was kommen überhaupt für Gegenstände vor und was für Charaktere und sowas. Das Problem ist, ich möchte nur nicht das Ganze immer mit Fiasko vergleichen, weil Fiasko sozusagen ja schon die zweite oder dritte
Naja, und
Generation
das
von so einem
ist.
Erzählspiel ist. Das ist ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber, was ja dann, Patrick hatte vorhin recherchiert, irgendwie von 2009 oder 2010 ist.
Ich finde es aber merkwürdig, dem Spiel quasi das Spiel dafür zu beloben, dass es variationsreich ist, weil immerhin, um es jetzt mal auf die Spitze zu bringen, sagt das Spiel so: Ihr habt eine Burg im Mittelalter, die wird belagert, schnitzt euch Charaktere und eine tolle Story dazu. Ihr habt den ganzen Abend dafür Zeit. Logisch ist das variationsreicher als jedes andere Brettspiel oder Rollenspiel sein kann, weil ja auch nichts vorgegeben wird, bis auf Hintergrund. Ich meine, wenn man das beim Rollenspiel so machen würde, dann würde der Abend vielleicht auch in einem Fiasko enden. Hängt dann ein bisschen von den Spielern
So,
ab.
ich meinte eigentlich, dass Fiasko eben variationsreicher ist. Also Monsieur hat gar nicht so viel Variation, finde ich, weil eben das Ganze drumherum, die Charaktere sind ja immer gleich und das Setting ist immer gleich.
Ja, aber die Charaktere sind ja nicht gleich, weil sie existieren ja quasi nicht. Also im Grunde ist ja, du kannst ja aus dem Jäger aus dem Nachbardorf, kannst ja den nächsten Anführer der Rebellenbewegung machen oder was auch immer. Also da, das würde ich ja jetzt so nicht sagen, dass es immer dieselben Charaktere sind, die gespielt
werden. Ja, kannst du machen, aber der Jäger ist sozusagen immer dabei. Und das hast du bei Fiasco ja nicht. Also
Ja, gut, aber du hast gerade selbst gesagt, das mit zu vergleichen ist natürlich,
ist es auch.
da ist so eine größere Varianz. Ich glaube trotzdem, dass du die Charaktere theoretisch auch noch immer verschieden auslegen kannst. Aber das ist immer so die Frage, spielt man es mit der gleichen Gruppe nochmal? So, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wir nun andere, das hatten wir, als wir das besprochen haben, hat man nicht immer noch alte Vorstellungen, die dann mitschwingen. Dadurch, dass du die gleiche Karte vor dir liegen hast.
Ja,
Gut,
gute
aber,
Frage.
also das ist so eine
Ist,
Frage von Wiederspielbarkeit.
ich weiß nicht, in dem Moment, wo sich einer einen anderen Prolog ausdenkt, dann wird eine andere Figur deiner Figur und zur Hauptfigur. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit derselben Gruppe und den vielleicht sogar denselben Charakteren spaßig sein kann, dass dann oder völlig andere Geschichten aber herauskommen können. Das würde ich jetzt weniger sagen, nur ja gut, wie gesagt, ich habe mich dabei absichtlich ein bisschen zurück. Mir gefällt es schon nicht, eben dem, wenn das Spiel. Ist es nicht so, dass bei Fiasco ich vor der Szene klar mache, worauf ich hinaus will?
Ja,
Was
entweder
erreicht
das,
werden soll, nach dem Motto, hier,
entweder,
du und du
ja.
sollst mir ein Auto verkaufen. Und am Ende stellen wir klar, hat funktioniert, hat nicht funktioniert.
Nur der
Und
Rest der Spieler stellt dann klar, ob das funktioniert hat oder nicht.
genau,
Und
das ist ja schon
ja.
eine super Mechanik. Das heißt, die
Ja,
Leute, die
ja.
mit dabei sind, die haben alle, ne, der eine will das vielleicht dem anderen so schwer wie möglich machen, weil sonst nicht mal, ja, ich würde gerne das Auto kaufen. Ja, alles klar. Dann habe ich auch keine Szene. Aber wenn ich natürlich dann Protagonist, Antagonisten da drin verwebe, dann glaube ich, kann das automatisch schon etwas spannender sein, als wenn ich einfach nur, pass auf, ich habe hier eine Szene am Sterbebett von meinem Vater, wie auch immer, und du bist dabei, du bist dabei, du bist dabei, und wir gucken mal, wohin die Reise geht. Das ist
Ja,
ein bisschen, ne?
es kommt dann eben darauf an, wie du als Spielleiter sozusagen, wie aggressiv du sagst, worum es gehen soll bei Monségur. Also da musst du eben dann etwas besser sein, um die Szene auszugestalten. Das ist eben nicht einfach. Ich finde
So,
das auch schwierig.
Und da würde ich jetzt nachfragen, sind denn solche Sachen im Regelwerk irgendwie, ich sag mal, werden die versucht, den Leuten klarzumachen? Also gibt es dann vielleicht Vorschläge darüber, wie man, ob man nicht eine Szene, also wie man die Szene baut, ob man vielleicht vorher sich schon klar wird, darauf soll die Szene hinaus. Vielleicht sollte ich das vorher meinen Leuten schon kommunizieren. Ich will keine
Ich glaube
Ahnung,
ich
dass.
glaub, ich glaub schon, dass das, das taucht da, glaube ich, schon so ein bisschen stärker auf,
Ja.
als wir das wahrscheinlich gemacht hatten.
Es gab auch einen ganzen Abschnitt dazu, wie man in eine Szene einsteigt und sowas. Das ist also auch, ne, also man startet nicht damit, dass der Charakter aus dem Bett aufsteht, sich die Zähne putzt, den Anzug anzieht und dann zur Arbeit fährt, sondern man startet direkt damit, dass er vor der Tür des Büros steht und jetzt gleich einen Anschiss von seinem Chef bekommt. Das ist
Genau.
sozusagen der, solche Tipps
Ja,
gibt es da schon.
genau, und dann würdest
Das
du ihm
ist
sagen,
also
keine Ahnung,
schon.
beteiligt sind der Chef, der Arbeitnehmer und die Sekretärin vielleicht noch. Und dann ist
Genau,
dann
richtig.
alles
Und
klar,
dann
los
machst
geht's,
du,
ne?
ja,
Ja.
genau. Nur das Ganze spielt dann eben im 13. Jahrhundert
Also
in
ich meine mal, was man vielleicht
Aschaffenburg.
sagen muss, ist, dass wirklich hier Elemente von verschiedenen Spielen aufgegriffen wurden, die wir beide schon genannt haben. Also im Prinzip mit diesem Kartenmechanismus gibt es, glaube ich, so ein bisschen es war einmal war, also Karten, die die Geschichte vorantreiben sollen, wenn hier auch noch in einer leichteren Variante als, ich glaube, es war einmal. Und das Erzählrecht ist ja sozusagen auch mit diesem Spiel dann an andere Spieler übertragen worden. Auch das ist ja eine Neuerung, wenn man so will. Also vieles, was man von anderen Erzählspielen kennt, findet sich in dem Spiel hier generell auch wieder. Und ob es nun das erste dieser Art war, weiß ich nicht. Aber vieles ist eben danach auch erst entstanden. Das hast du ja gerade auch nochmal gesagt.
Ich meine, das ganze Spiel ist eben auf Konflikt gebürstet oder auf Drama. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Das gesamte Setting ist schon
Ja,
sehr
aber
dramatisch, ne? Die
mehr als
Charaktere
das
sind
Setting,
dramatisch.
was unterstützt das als mehr das Setting? Also,
Ja, das ist eben
ich
der
hätte
Punkt.
mir
Darauf wollte
vielleicht
ich hinaus.
diese Karten, die könnte ich von vornherein schon, weiß ich nicht, da hätte ich vielleicht, sagst du hier, ne Szene irgendwie, dann, ich meine, dann ist das Bienensummen über das Blumenfeld oder was. Sowas steht dann auf der Karte drauf. Und das sollst du dann bei der Szene benutzen. Ja, ich weiß nicht, ich würde ja dann eher, keine Ahnung, Verrat in der Nacht oder ich weiß es nicht, die große Liebe oder sowas. Irgendwas, was vielleicht einem etwas klarer macht. Alles klar, das ist ein guter Punkt. Das versuche ich jetzt in meine Szene
Es
reinzupacken.
wäre nützlich, wenn da sozusagen noch ein paar Zusatzkarten bei wären, die vielleicht die Spieler auch so auf die Hand bekommen. Und das Problem ist, du hast ja auch gar nicht genug von den Karten.
Ja, aber jetzt müssen wir auch mal, also das ist ein Erzählspiel, ne? Also es lebt von dieser Freiheit im Prinzip auch und davon, dass du nicht durch irgendwas eingeschränkt wirst, wenn du eine tolle Szene im Kopf hast. Das ist ja sowieso manchmal schon schwierig, wenn du einen Plot für deinen Charakter im Kopf hast, und nur alle 4 Mal quasi, also je nachdem, wie viele Spieler da dran sind, aber dazwischen so viel passiert, was deinen eigenen Plot wiederum kaputt machen kann. Weil du nur alle 4 Szenen das Erzählrecht hast, sozusagen.
Ja.
Das macht Erzählspiel ja schon schwierig. Und wenn ich mir dann noch zwingend eine dieser Szenen da einbauen müsste, ist das schon die Frage, ist das dann noch das, was als Erzählspiel ist? Also, ich finde, die Kritik greift da jetzt sozusagen nicht, weil das der Kern des Erzählspiels ist. Also auch das, was du gerade sagst, dann, bei Fiasko gibt es auch keine Karten. Da gibt es auch keinen
Das
Mechanismus, der
ist
dir
richtig,
sagt,
ja.
du musst so und so jetzt spielen, sondern du spielst
Na.
einfach. Und
Moment, das stimmt nicht ganz. Du kannst ja Fiasko sozusagen spielen in der Richtung, dass du möglichst eine Farbe der Würfel bekommst, um sozusagen am Ende nicht tot oder verkrüppelt zu
ja,
enden.
ich will, wir sollten jetzt nicht zu sehr in Fiasko einsteigen, aber im
Ich
Prinzip, es
weiß,
gibt keine
aber.
Vorgabe, wie die Szene dann aus. Es geht nur darum, wie die Szene ausgeht.
Ja,
Das
ja.
kannst du machen und selbst wenn du das nicht machst, dann ist das nicht das Entscheidendste, weil diese Auskommengeschichte am Ende ist eben immer merkwürdig. Aber das ist für mich dann nur ein kleiner Teil. Du spielst da genauso frei, wie du hier spielst. Das finde ich also weniger problematisch. Was ich ganz nett finde, ist, dass diese Charaktere eben mit diesen Fragen zusätzlich verbunden sind. Die versuchen, denen so ein bisschen mehr Farbe mitzugeben. Und du dadurch etwas hast, wo du überlegen kannst, mache ich da was draus oder kann ich das aufgreifen? Auch das kann sehr schnell verpuffen, weil das, was du da als großes Geheimnis aufbaust, die anderen überhaupt nicht interessiert. Das hängt immer dann von den Mitspielern auf an. Aber auch das fand ich eigentlich eine nette, fand ich einen netten Mechanismus, den man da noch mit drin hat, um auch noch zusätzliche Ratschläge zu geben, was man machen kann. Also ich glaube, Anregungen gibt es durch diese Handlungskarten, durch die Szenenkarten und die Fragestellung immer so ein bisschen. Sie bieten nur, es gibt nur kein Belohnungssystem, wenn du eine richtige Szene in Anführungsstrichen machst, außer dass du eine tolle Szene für den Spieltisch womöglich gestaltet hast.
Das mit den Fragen ist ja auch soweit in Ordnung. Also, da habe ich ja auch kein Problem mit. Auch das mit den Handlungskarten und den Szenenkarten ist gut. Aber ich glaube, es ist trotzdem manchmal etwas besser gewesen wäre, wenn man eine etwas klarere Mechanik hätte. Hey, wie mache ich die Szene? Und dann, was ich, hast du irgendwie noch einen Ort, wo die Szene spielt oder sowas. Und irgendwie sowas immer zur Auswahl. Ich finde das irgendwie besser. Also, das ist mir ein bisschen zu schwammig alles. Und ich mag Erzählspiele, aber selbst das war mir etwas zu schwammig.
Ja, aber es ist nicht anders als Fiasko.
Ja, aber Fiasko ist auch ein schönes Spiel, aber ich spiele
Ja,
nur
gut.
Es war einmal. Das ist
Okay,
für
gut.
mich, das ist für mich ein gutes
Ich wollte sozusagen
Erzählspiel.
nur nicht, dass wir die Kritik daran
Nein,
festmachen,
es
sondern
ist,
dieser
ich.
Spielmechanismus ist generell sehr frei. So, und
Also,
das
das ist.
ist.
Du musst aber, also was du vorhin sagtest, das ist völlig richtig. Das ist mir auch bei Fiasko eben aufgefallen. Es ist schon sehr interessant, dass sich, obwohl das Ganze so frei und so schwammig ist, sich dennoch eine Handlung ergibt, die tatsächlich sich über den Spielabend so trägt. Das ist schon ganz interessant. Ich denke, da hilft eben, dass das Spiel eben in Akte unterteilt ist und in diesen Akten soll dann immer irgendwie was Besonderes passieren. Das hilft dann ganz gut. Wäre eben, also ich weiß nicht, ob sich das zwei, dreimal wiederholen lässt mit denselben Figuren, da bin ich nicht sicher, aber gut. Zumindest passiert da irgendwie was. Das ist eine schöne Sache.
Ich gebe zu, ich finde das beeindruckend. Für mich ist das Phänomen schon gewesen. Die Szene, in der man jetzt ganz einfach hier machen Prolog oder den Charakter, den du gerade eingeführt hast, bringen den in Schwierigkeiten. So, ich muss sagen, und deswegen habe ich da spätestens gemerkt, oh, eigentlich ist das, glaube ich, wirklich nichts für mich. Wenn ich quasi ins Rampenlicht gezogen werde mit der Aufgabe, du hast jetzt da deinen Charakter, der ist gerade einmal kurz vorgekommen. Jetzt mach eine Szene, in der er in Schwierigkeiten gerät und involviere die Charaktere der anderen Spieler. Und das jetzt. Dann finde ich das, also für mich ist das nicht schönes Spielen. Also das ist ja, ich meine, offensichtlich ist das eine Geschmackssache, weil ich meine, sonst würde es keine Erzählspiele geben. Aber versuch mir noch mal nahezubringen,
Aber
wie kann
andere
es.
Frage,
Ja.
wo ist das Problem? Bist du dann überfordert, die Szene zu machen? Oder kannst du dich nicht in den Charakter reinfühlen?
Ich finde es, tatsächlich anstrengend, mir zu
Ja, ist
überlegen,
es. Ist es
was
auch.
der eine Charaktere jetzt machen kann. Ja, ich meine, das ist so eine kreative Arbeit, die ich dann in dem Moment jetzt, aber womit ich, glaube ich, das Problem hätte im Gegensatz zum Spielleiten und Schreiben einer Geschichte, ist dann eben, dass das Kreative improvisiert werden muss, dass es jetzt auf der Stelle sein soll, weil natürlich leiden meine ganzen Mitspieler daran, wenn ich jetzt Ewigkeiten brauche, um mir zu überlegen, was tue ich jetzt. Also wird es manchmal eher schlecht als recht und das gefällt mir dann wiederum auch nicht. Ja, dann bin ich auch wieder unglücklich, weil wenn ich eine Szene designt habe, bei der ich vielleicht gedacht habe, ah, vielleicht wird das was und am Ende, okay, wir beenden die Szene mal hier. Und im Grunde bin ich mir nicht ganz sicher, worauf wir
Ja, aber
jetzt
ich glaube,
hinaus
auch das haben
wollten.
wir vielleicht dann zu verkrampft gesehen an der Stelle. Also die Frage von, das war eine Anregung, die mitgegeben worden sind, die wir dann auch sehr akribisch aufgenommen, wo es dann am Ende sogar noch hieß, ja, wir müssen den Charakter aber irgendwie auch noch runterziehen. Ich glaube, es ist vieles in diesem Spiel sind Anregungen. Das sind die Anregungen hinten in dem Anhang 2, das sind die Anregungen auf den Karten, Szenenkarten, Handlungskarten, sind Anregungen, die dir helfen sollen, einen solchen Weg zu finden. Und da finde ich, ja, da finde ich, geht das Spiel weiter als andere Erzählspiele.
Ja,
So, in
ich.
dem Zusammenhang muss man das, glaube ich, bewerten. Das ist natürlich nicht die Tiefe und Vorbereitung eines klassischen Rollenspiel sozusagen erreichen kann. Ich glaube, das ist relativ klar.
Ich muss nur gerade schmunzeln. Ich stelle mir gerade vor, wir haben so ein Brettspielregelwerk und dann sind die ersten Seiten leer. Ne, das Spiel hat keine Regeln hier. Aber jetzt haben wir hier die restlichen 30 Seiten sind voller Anregungen. Aber hier, pass auf, wie wär's mit der Anregung hier? Stell doch mal die Püppchen auf das Spielbrett und mach doch mal das Spielbrett, leg das doch schon mal auf den Tisch.
Ja, komm,
Und
komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht.
ich
Du
war
überzeichnest
doch jetzt
gerade
nicht ernst
extrem.
gemeint. Ich weiß, ich weiß. Aber
Nein,
ja.
also das kann man dem Spiel dann auch nicht sagen. Also das Spiel funktioniert schon. Das ist ohne Frage hatten wir
Hör
ja,
mal, ich
glaube
kann
ich,
dir
auch einen
Spielgruppen zeigen.
konfliktreichen Abend.
Ich kann dir Spielgruppen zeigen, mit denen funktioniert das Spiel nicht.
Ja, ich kenne auch ziemlich viele Spieler, die es mal einmal nicht spielen können.
Nein, das hab ich an dem Abend ja schon gesagt. Ich kann zum Beispiel mit Teilen meiner Gruppe, kann ich, also wenn Living Cities zum Beispiel schon nicht funktioniert, wo gesagt wird, hier, ich habe keine Lust, nimm du doch einfach mal den Handwerker, der da gerade ist, und du den Händler. Und spielt ihr mal diese Szene da irgendwie aus, ne? Aber Living Cities hatten wir ja schon mal erklärt. Wenn das sozusagen schon Probleme in der Gruppe ist, ist sowas natürlich noch mal schwieriger, weil du eben wirklich sehr spontan dir eine Szene selber ausdenken musst. Wer
Ja, aber.
Rollenspiel, ohne das jetzt wertend zu meinen, auch wenn es wahrscheinlich, wer Rollenspiel sozusagen als derjenige ist, der gerne zum Spielabend kommt und gerne mitspielt, wenn ein Spielleiter was vorbereitet hat oder auch als Spielleiter gerne vorbereitete Geschichten erzählt, da ist sowas hier, glaube ich, echt schwieriger, wenn du selber aktiv werden musst. Das geb ich zu, das ist eine Frage des Spieltyps. Und ich glaube auch, dass ich mit Teilen meiner DSA-Gruppe sowas auch sehr schwierig spielen könnte.
Die Sache ist, glaube ich, dass beim Living Cities Konzept, da fühle ich mich noch in der sicheren Hand. Ja, da geht es nur um den. Und vielleicht habe ich mich dann selber da so in die Zwangssituation gesetzt bei hier Mos Segur, dass ich bei Living Cities weiß sofort, ja, es geht hier ja um. Nee, geht hier nur um Spaß, eine schöne Szene für ihn noch ein bisschen auszuschmücken. Das ist. Ich muss nichts Großartiges hier leisten.
Das ist der Punkt.
Und ich muss es auch nicht lange. Ne? Ich bin dann. Ich habe keine Hausaufgaben für diesen Charakter. Während ich bei Mos. Ich bin nicht für den Plot verantwortlich. Aber bei Mos Segur bin ich für den Plot verantwortlich, wenn ich diese Szene mache. Und ich glaube, das ist dann eben der feine Unterschied.
Um das abzuschließen, ich habe das Buch Play Unsafe von Graham Walmsley mal gelesen. Das gibt es auch auf Deutsch, Impro-Spiel. Und der wichtigste Punkt ist dabei einfach mal zu sehen, du musst nichts Großartiges schaffen, du musst einfach nur irgendwas schaffen. Und meistens ist es viel besser als das, was du erwartest, was dir selbst total banal vorkommt. Denken alle, mein Gott, wie ist der denn auf die Idee gekommen? Das ist ja großartig. Das ist eben so ein Punkt. Also ich glaube, dass du dir unnötig Druck aufbaust. Also es ist gar nicht nötig. Ich glaube, dass du so
Ja, aber
erfahren bist, dass du die
das
ganzen
passiert
Sachen
bei den Spielen, glaube
umkennst.
ich, relativ schnell, dass du natürlich überlegst, ich will jetzt nicht irgendwie was Banales machen. Ich will nicht, dass die anderen denken, mir fällt nichts Tolles ein. Und wenn es nur unterschwellig dieser Gedanke ist nach dem Motto, ich will auch hier was Tolles dazu beitragen und die Idee, die ich habe, die anderen könnten die super toll finden. Aber in dem Moment denkst du vielleicht, das ist zu langweilig.
Man
Und
sollte sich
bremst
nicht
diese,
bremsen dabei.
naja.
Also, das ist ein gutes Buch. Also einfach mal reinschauen. Das gibt's, glaube ich, auch
Die
als Podcast.
Frage dabei ist aber nur eben kurz, das ist aber auch eine Frage des Geschmacks, ob ich das machen will oder nicht. Ne? Also es ist jetzt ne, von können oder nicht können, sei es mal davon abgesehen, wenn ich mich eben quasi bei Living Cities Konzept, ich will dann die Geschichte des Spielleiters erleben. Bei Mount Segur ist das eben immer noch, will ich den Platz vermischen und will ich quasi selber auch damit verantwortlich sein. Wie unsere Story gerät. Das
Ja,
ist
ist eine
nochmal
andere
recht gut.
Herangehensweise.
Genau,
Ja.
bei Living Cities oder auch bei Fate bist du nur teilweise mal in der Position, dass du was dazu beiträgst zu der Geschichte. Hier bist du derjenige, der dann plötzlich in die Spielleiterrolle quasi reindrängt
Ja.
und unter Umständen ja auch das Problem hast, das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal bei Fiasco oder so. Du machst eine Szene, die du toll findest und machst einem anderen Spieler, der schon sein Konzept im Kopf hat, quasi sein Plot kaputt in gewisser Art und Weise. Sowas kann natürlich dazu bremsen, darum. Natürlich, ich glaube, Erzählspiele sind Typfragen. Also,
Okay. Entschuldigung.
nee, von daher ist natürlich die Frage, ich würde jetzt dann vielleicht nochmal kurz, das ist ja nun auch nicht ganz günstig, sage ich mal, diese Version. Vielleicht muss man darauf nochmal kurz zu sprechen kommen. Es kostet ja jetzt im Vorverkauf 70 €. Ich glaube, auf der RPC 80 €. Und ich würde jetzt mal sagen, die anderen Spiele haben wir noch nicht getestet. Bei den anderen Spielen ist ja auch noch viel mehr Spielmaterial dabei. Ich glaube, wir sind hier mit der PDF-Version gut ausgekommen. Tut mir leid, Ulysses, wenn ich das jetzt mal so sage. Aber ich glaube, hier kann man, wenn man sich unsicher ist und einfach aber noch kein Erzählspiel hat wie Fiasco, ich weiß nicht, wie teuer Fiasco momentan ist oder ob es das überhaupt noch gibt im normalen Verkauf hier, ist sowas natürlich dann als PDF-Version durchaus denkbar, das auszuprobieren, weil das Spielmaterial sehr einfach dann in einem Rutsch mit dabei ist. Also was den Preis angeht, hier würde ich so durchaus sagen, PDF-Version reicht aus, außer man will natürlich so eine die richtig schöne Sammleredition besitzen.
Aber ich hatte auch gesehen, von den drei Narrativa-Sets, die es da gibt, ist mit Mount Segur tatsächlich, würde ich sagen, kriegt man am wenigsten fürs Geld, wenn man jetzt darauf achten wollen würde. Und man muss sagen, bei 70 € ist das nun mal ein Gedanke, den man sich machen muss. Und ich glaube, wenn man mal in die Runde hier fragt, dann glaube ich, gibt es hier keinen, der sagt, nee, es ist nicht zu teuer.
Das ist richtig.
Selbst die Produkte, bei denen mehr dabei ist, bei dem einen sind eine Heerschar von Würfeln mit dabei, 6er, 8er, 10er und so weiter. Und zahllose Spielsteine und so weiter. Und auch ein schön designte Bücher, will ich gar nicht sagen, mit Holzverkleidung und so und Brandmal drin. Ist großartig. Aber speziell Mount Segur kommt ziemlich ohne, also hat leider nicht so viele Hingucker, würde ich sagen, um diese 70 € zu rechtfertigen.
Also, ich muss auch einfach sagen, ich finde das vom Preis sehr ambitioniert. Ich bin mal gespannt, ob das aufgeht. Auf der anderen Seite schön, dass Klassiker der Indie-Szene sozusagen auch dann mal übersetzt werden. Aber auf der anderen Seite schauen wir uns an. Es gibt auch Ruh dich nicht aus in der Übersetzung, was ich meiner Meinung nach für besser halte als die Sachen, die wir sozusagen in der Narrativa-Reihe haben. Oder auch das Fiasko-Spiel, ne? Was es ebenfalls als nicht super edel Ausgabe
gibt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Das ist so wie, du kannst dir das Regelwerk für 50 Euro kaufen oder du kaufst es dir im Leder-Einband mit, was weiß ich, noch für 100 Euro. So, was eine Zeit lang ja auch sehr hip war in der Rollenspielszene, das gleiche Buch für den doppelten Preis zu verkaufen, weil es ein bisschen schicker aussieht. Ich glaube, da muss man die Narrativa-Reihe einstufen. Das sind Sammelexemplare. Da geht es darum, dass du sagen kannst, hier, ich habe eins davon und die so ja dann auch ganz nett aussehen. Also das muss man ja,
ja das ist sagen. Also. Und dann eben sagen, eins von den 300 Sammlerexemplaren und wenn man, ich kann mir das aber nur vorstellen, dass es Leute jetzt kaufen würden, die vielleicht schon sagen, ja, das Spiel kenne ich von früher und das hat mir mal Spaß gemacht oder so. Dann, weil ansonsten ist der Einstieg, also ist das mit 70 Euro schon, ich glaube nicht, dass da einer auf die Idee kommt und sagt, hey, das sieht interessant aus, ich nehme es mal mit.
Wahrscheinlich, ja. Okay, das war sozusagen unser Blick auf Montségur. Ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Folgen, wahrscheinlich wird es aber ein bisschen dauern, zu den anderen Spielen kommen, denn es gibt ja dann noch Dogs in the Vineyard und Ja, Herr und Meister. Nee, stimmt nicht. Stets zu Diensten Meister heißt es.
Und das andere heißt Hunde im Garten des Herrn oder so ähnlich in
Deutsch. Ah ja, ne? Genau. Also das werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal testen und dann werden wir wieder einen kleinen Podcast dazu aufnehmen. Aber bis dahin, alles Gute und weiterhin viel Spaß beim Rollenspielen.
Bis dann.
Tschüss.